Dieser Mann weiß genau, dass er bald sterben wird. Und er spürt, dass er nur noch wenige Tage hat zum Leben. Aber da gibt es so eine Altlast oder so eine alte Geschichte, was ihn sehr belastet in seinem Herzen. Eine so schwere Schuld, was er mit sich rumträgt, und zwar jahrelang, dass er sich denkt, irgendwie, ich muss das loswerden, bevor ich sterbe. Sonst kann ich nicht in Ruhe sterben. Und was macht er? Er ruft seine ganze Familie, nicht nur seine Familie, sein ganzes Dorf zu sich nach Hause. Und tatsächlich, es gab viel Platz, denn er hat einen Riesenhof. Da war der Bürgermeister, die Richter und Dorfbewohner. Und sie kamen alle an jeden Tag, weil er was Wichtiges zu berichten hatte. Und er beginnt dann zu erzählen, könnt ihr euch erinnern an den Tag, wo dieser Hof abgebrannt wurde? Und er so, boah ja, das können wir uns wirklich gut erinnern. Alle nicken. Ja, das war eine grausame Nacht vor vielen Jahren. Könnt ihr euch aber erinnern, wen wir damals verurteilt hatten als der Übeltäter, der Ursacher und ins Gefängnis geworfen haben, wo er dann später gestorben ist? Ja, damals war eben dieser alte komische Mann, wovor selbst die Kinder Angst hatten vor diesem Mann. Der wurde auf gerechte Art und Weise dann ins Gefängnis geworfen, weil er das gemacht hat. Dann sagt dieser Gutsherr zu den Dorfbewohnern, wisst ihr, dass es damals nicht dieser alte Mann gewesen ist, der das verbrannt hat, sondern ich selbst. Ich habe es gemacht, weil ich wütend war. Ich war wütend. Ich bin eigentlich der Schuldige gewesen. Und nicht der andere alte Mann. Und ich möchte heute um Verzeihung bitten. Die Schuld trage ich seit Jahren. Heute werden wir uns auch eine Geschichte anschauen von jemandem, der auch in seinen letzten Stunden war. Jemand, der auch die Schuld anderer getragen hat und draufgegangen ist. Hier geht es quasi um Gott, der in einen selbsterwählten Exil geht, in der Verbannung könnte man sagen, von Himmel runter zur Erde, in diesen Wüstenort im Vergleich zum Himmel. Um eine Strafe irgendwie abzugleichen. Und er steigt freiwillig in diese gebrochene Welt, um mit uns zu leben. Und die Frage heute Morgen wird sein, was uns begleiten wird bei der Predigt, wie waren denn die letzten Tage oder letzten Stunden von Jesus, bevor er gestorben ist? Diese Reise zu diesen letzten Stunden von Jesus katapultiert uns quasi zu einem Abend, bei einem Abendessen, könnte man sagen, wo er mit den Jüngern ist, in einem ganz banalen Raum. Wir schlagen auf Matthäus 26. Matthäus 26. Und dann Vers 27. Also ich werde mich viel in Matthäus bewegen und dann werde ich so ein bisschen rumspringen durch die Versen. Matthäus 26, ab Vers 27. Und er nahm den Kelch, werde ich jetzt auch machen. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle draus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das war also, man könnte sagen, die letzte Nacht von Jesus mit seinen Jüngern. Und er redet jetzt von einem Kelch, was die Jünger trinken sollen. Und ich würde gerne ein bisschen über den Kelch nachdenken. Hier wird dieser Kelch erwähnt, woraus die Jünger trinken sollen. Und in diesem Kelch, könnte man sagen, ist Vergebung, ist Gnade, ist Freundlichkeit, ist die Güte Gottes, was den Jüngern angeboten wird, zu trinken als Symbol des neuen Bundes. Nun springen wir ein bisschen weiter, Vers 39. Hier sehen wir mittlerweile schon beim Garten Gethsemane. Jesus ringt gerade im Gebet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie jetzt? Er bietet den Jüngern einen Kelch an und jetzt gibt es einen Kelch, was er selber nicht trinken will. Dieser andere Kelch ist irgendwie so schrecklich, dass er Angst hat. Es ist so schrecklich, dass der Mensch gewordene Gott, Jesus, Immanuel, Gott mit uns, das nicht nehmen will. Wir sind immer noch in derselben Nacht. Und Jesus fängt an, betrübt zu werden und Angst zu bekommen. Und er betet dreimal dasselbe. Vers 36, 42, 44. Das ist genau dasselbe Gebet vom Kelch. Dieser Kelch ist irgendwie komplett anders als den Kelch, den Jesus seinen Jüngern angeboten hat. Denn dieser Kelch macht Angst. Und jetzt, so, wir merken schon, ist alles eine symbolische Sprache. Aber ich frage mich jetzt, wovor hat denn Jesus Angst? Was macht ihn so viel Angst? Wenn wir uns so überlegen oder daran erinnern an Geschichten, wo Jesus sogar Dämonen ausgetrieben hat. Und jetzt hat er eine Angst vor einem Kelch. Dieses Bild vom Kelch kommt aus dem Alten Testament. Und das ist ein Symbol, dass das quasi, was Gott einem Menschen zuteilt. Also so, sozusagen sein Anteil oder ein Schicksal. Das könnte sowohl etwas Positives sein, als auch etwas, was Schweres bedeutet. Ein Beispiel. Psalm 23. Da haben wir den Vers, wo steht: Mein Becher fließt über. Mein Kelch fließt über. Also das ist quasi ein Symbol für das Segen Gottes oder die Fülle, was Gott uns geben will. An anderen Stellen ist aber auch von einem Kelch die Rede, wie zum Beispiel in Jesaja oder in Jeremia, aber da wird es anders genannt, das ist der Kelch des Zornes Gottes. Okay. Und dort steht quasi in diesem Kontext dieser Kelch für Gericht, für Leid, oder einfach die Konsequenzen der Schuld der Menschen. was sie jetzt zu ertragen haben, aus deren eigenen Tun. Und wenn Jesus also jetzt betet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Welcher Kelch ist das? Das ist eigentlich der Kelch des Leides, vom Leiden, das vor ihm jetzt liegt. Und noch mehr, das ist der Kelch der Schuld der ganzen Welt, die er auf sich nehmen wird, um dann am Ende quasi diese Trennung von Gott voll und ganz erleben wird. Dazu komme ich noch. Jesus nimmt jetzt diesen Kelch auf sich und trinkt es freiwillig. Beim Abendmahl hingegen reicht er seinen Jüngern den Kelch und spricht von diesem neuen Bund in meinem Blut. Der Kelch bekommt hier irgendwie so eine Art neue Bedeutung. Es steht für Vergebung, Erlösung und so eine Art Gemeinschaft mit Gott. Und das finde ich so spannend, an dieser Stelle zu betonen, dass das Bild des Kelches wird beim Abendmahl so ein bisschen umgedreht von Jesus. Jesus nimmt den bitteren Kelch, damit er dir einen anderen Kelch anbieten kann, nämlich der Erlösung und der Vergebung. Nun schauen wir uns weiter, wie es weiter verläuft mit Jesus. Denn wir werden sehen, es kommt noch viel mehr, was er erleben wird. So, ab Vers 36, wir lesen von Garten Gethsemane, dieses Ringen mit Gott im Garten. Es ist so eine stressige Situation, dass es sogar körperlich sichtbar wird. Er bekommt nicht nur Schweißperlen, sondern da kommt sogar Blut raus. Also was für eine enorme Stresssituation muss es gewesen sein für ihn. Ab Vers 47, da lesen wir die Geschichte, wo Jesus verraten worden ist von Judas. Judas überliefert Jesus quasi an den Feinden. Und wenn wir ehrlich sind, wenn der Feind dich verrät, ist eine Sache. Wenn aber ein Freund dich verrät oder jemand, den du lieb hast, dich verrät, ist eine andere Nummer. Das muss wirklich schmerzhaft gewesen sein, Judas auf die andere Seite zu sehen und wie er dann diesen Kuss ihm gegeben hat. Ab Vers 56 steht da, dass alle Jünger Jesus verlassen haben. Alle. Ab Vers 69, Petrus verleugnet Jesus einmal, zweimal, dreimal. Also nicht nur einmal, sondern dreimal nacheinander. Und sogar flucht er, dass er ihn nicht kennt. Und ab hier merken wir in der Erzählung von Matthäus, Jesus ist jetzt komplett auf sich gestellt. Er ist komplett alleine. Und ab jetzt erleben wir, meiner Meinung nach, eine Reihe von Widersprüchen. Ich nenne das in dieser Predigt die drei größten Widersprüche der Geschichte. Lass uns mit den ersten anfangen. Ab Vers 57. Immer noch Matthäus 26. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu den Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von ferne bis zum Hof des Hohepriesters. Und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und Ältesten und der und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keins. Und obgleich viele falsche Zeuge herzukamen, fanden sie doch keins. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihnen: Antwortest du nichts auf das, was dir entgegengesagt wurde? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester begann und sprach zu ihnen: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihnen: Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn Gottes, den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf der Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir für weitere Zeugen? Siehe, nun ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spuckten sie ins Angesicht und schlugen ihn mit den Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen: Christus, weissage uns, wer ist es, der dich geschlagen hat? Jesus wird zum Hohepriester gebracht, quasi die höchste religiöse Autorität. Und der Hohe Rat findet 2 falsche Zeugen, die Falsches erzählen sollen, um Jesus irgendwie beschuldigen zu können. Denn wir finden gar nichts. Und hier sehe ich so ein krasser Widerspruch. Der eigentliche hohe Priester des Universums, der diesen Priestertum ans Leben gerufen hat, Jesus, er wird zum Tode verurteilt von den menschlichen Hohepriester auf Erden. Was ein Widerspruch. Der Gott repräsentieren sollte auf Erden, er sucht sich falsche Zeugen, um einen Mann zu verurteilen zum Tode. Und nicht nur irgendein Mann, sondern ein Mensch gewordener Gott, Jesus. Und was tut Jesus? Er schweigt und er trägt das in aller Würde. Es hört dann nicht auf. Jetzt kommen wir zum zweiten Widerspruch. Matthäus 27, Abvers 11. Jesus vor Pilatus. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Im weiteren Verlauf der Geschichte mit Pilatus werden wir sehen, dass Pilatus wusste eigentlich ganz genau, wieso die Juden Jesus zu ihm geliefert haben. Vers 18. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert haben. Also er wusste der wahre Beweggrund, wieso jetzt Jesus vor seiner Tür ist. Weil die neidisch sind. Und er konnte auch keine Schuld finden, als er Jesus verhört hat. Vers 24. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Was ein Widerspruch. Ich bin unschuldig an das Blut diesen Gerechten. Er überliefert ihn zum Tode. Jesus wird also zu der höchsten politischen Macht des Landes gebracht. Und obwohl Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war, wurde er bestraft. Also, der König des Universums, nicht nur von Israel, nicht nur von der Welt, sondern der König des Universums, Jesus Christus, kommt jetzt von irgendeinem irdischen König da, von irgendeinem Ort in Judäa. Und dieser König, der für Gerechtigkeit sorgen sollte, politische Gerechtigkeit, er verurteilt ihn zum Tode. Eigentlich. Lässt sich treiben von der Menschenmenge, um Menschen zu gefallen. Es muss jetzt wirklich bitter für Jesus gewesen sein. Er ist komplett alleine. Verlassen und verraten von seinen Freunden, verurteilt von dem Hohepriester, verurteilt von dem Richter und König des Landes. Das könnt ihr aber sagen. Ja, aber den Vater hat er noch. Der Vater war ja immer bei ihm gewesen. Nun, dann kommen wir zum Kreuz. Jesus ist schon am Kreuz genagelt. Kapitel 27, Vers 41. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust hat an ihn. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die spotten über ihn und hinterfragen seine Gottesbeziehungen, sagen, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann befreie dich doch. Und dann irgendwann sagt Gott, Jesus selbst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist komplett alleine. In diesem Moment hängt Jesus nicht nur körperlich am Kreuz, sondern er erlebt etwas viel Tieferes. Er fühlt jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich, was bedeutet, getrennt zu sein vom Vater. Trennung von Gott. Er tritt in die Erfahrung ein, die die Bibel als den zweiten Tod nennt. In Offenbarung 20. Die völlige Trennung von Gott. Die endgültige Verlust vom Leben. Die vollständige Trennung von Gott ohne Hoffnung auf eine Auferstehung. Das erlebt Jesus in diesem Moment. Und nicht, weil Gott ihn nicht mehr liebt, sondern weil Gott sich bewusst, oder nicht, weil Gott sich bewusst von ihm abwendet, sondern weil Jesus jetzt die ganze Realität der Sünde spürbar jetzt vor sich hat. Und trägt. Die Sünde bringt Trennung und Jesus nimmt diese Trennung voll mit sich. Er steht jetzt dort ganz alleine an unserer Stelle. Die Schuld der Menschheit liegt auf ihm. Alles, was uns von Gott jemals getrennt hat, fällt auf ihn zurück. In diesem Moment. Und genau das ist jetzt der Punkt. Was tut er? Er bleibt dort. Er läuft nicht weg. Er rettet sich nicht selbst. Er gibt nicht auf. Warum? Damit selbst die Menschen, die ihn verraten haben, die ihn verspotten und ablehnen, noch eine Chance zum Leben haben. Eine Chance auf Vergebung und auf eine Chance auf eine Gemeinschaft mit Gott. Was eine Liebe, muss ich ehrlich sagen. Vers 50, Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Immanuel, Gott mit uns, stirbt. Die Quelle des Lebens, der Ursprung des Lebens, ironischerweise stirbt am Kreuz. Er liebte uns wortwörtlich bis zum Ende. Als er am Kreuz hing, dachte er auch nicht an sich selbst. Er sagt, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Er denkt dann nicht an sich selbst, er denkt an seine Mutter. Und jetzt frage ich mich, wie konnte das? Wie kann man lieben, wenn man so zerstört und gehasst wird von den anderen Menschen? Jesus, als er sich entschieden hat, hier auf Erden zu kommen, das war freiwillig. Hättest du dir das angetan? Er war bereit zu sterben, einen Tod ohne Hoffnung auf eine Auferstehung. Und diese Liebe hat Menschenleben verändert. Mein Leben verändert. Und das sehen wir besonders, nachdem er gestorben ist und dann auferstanden ist. Das ist etwas, was uns bis heute trägt. Schaut mal. Selbst heute noch gedenken wir an diese Tat. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Widerspruch. In Matthäus 27, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wer sagt das? Das ist ein Heide, so nach den damaligen Schubladisierungen. Ein Heide, also ein römischer Hauptmann. Und dieser römische Hauptmann erkennt Jesus als der Sohn Gottes. In Lukas 23, da, wenn wir es nicht lesen, aber da lesen wir sogar, dass der Räuber, der neben ihm gekreuzigt worden ist, ihn auch erkennt, bevor er stirbt. Also, können wir das irgendwie greifen? Ein römischer Hauptmann und ein Räuber, ein Krimineller. Die sagen, das ist Gottes Sohn. Und sein eigenes Volk, der sich Halleluja zu ihm bekennt, jeden Samstag zu diesem Tempel geht und die preisen Gott und jubeln über Gott, die haben ihn getötet. Und jetzt passiert am Kreuz etwas sehr Bemerkenswertes. Ich nenne das mal die ironische Thronbesteigung von Jesus. Wie beginnt es? In Kapitel 21 von Matthäus, da könnt ihr lesen, wie empfangen die Menschen Jesus, wenn er nach Jerusalem kommt? Oh, die jubeln ihn wie ein König. Die empfangen ihn wie ein König mit Palmen am Boden. Die feiern Jesus, dass er da ist, als König. Dann wird er von Maria Magdalena gesalbt mit einem Öl, was eigentlich für Könige ist. Er duftet selbst wie ein König. Er wird empfangen wie ein König in der Stadt. Dann kommen wir zu der Kreuzigungsszene. Er bekommt einen Mantel wie ein König. Aber ironisch. Er bekommt auch eine Krone. Aber nicht so eine goldene Krone. So eine Krone. Aus Dornen. Und die wird nicht sanft auf deinen Kopf gelegt. Er bekommt nicht nur eine Krone, sondern was braucht noch ein König? Ein Zepter bekommt er auch. Ein Zepter der Macht. Sei gegrüßt, du König der Juden. Und die beugen sich vor ihn. Oh, du König, wir beugen uns vor dir. Die schlagen ihn. Komm, weissage uns, wer es war. Wenn du wirklich der Christus bist. Und dann ein König, was braucht ein König noch, um König zu sein? Ein Thron. Wir haben Jesus auch für dich einen Thron. Und dieser Thron ist hier. Komm, du König der Juden. Komm auf deinen Thron. Ich war mal in Israel, das fand ich sehr spannend. Ich habe so eine Israel-Reise gemacht. Und da wurde uns auch erklärt, wie damals auch Kreuze gebaut waren. Also nicht immer, aber meistens auch waren die Kreuze mit so einem Sitz. Aber der nicht so war, sondern halb geneigt nach unten. Das heißt, die Leute konnten sich stürzen, aber nicht ganz, denn man hat immer nach unten gerutscht und du musst dich immer bemühen, quasi so hochzukommen, damit du überhaupt atmen kannst. Denn von was sterben die Leute am Kreuz? Ich habe immer gedacht als kleines Kind, ja, die verbluten da. Aber das Problem ist nicht das Verbluten erst, sondern Erstickung. Deine Lungen können sich nicht mehr erweitern. Du sinkst quasi in dich rein. Und stell dir mal vor, was es bedeutet hat. Er wurde nicht gekreuzigt mit so einem heilen Rücken. Er wurde ausgepeitscht. Mit einer römischen Peitsche. Und was ist die Eigenschaft von diesen römischen Peitschen? Die Römer waren ja auch grausam. Die wollten nicht so einfach so, dass es eine Massage wird, sondern diese Riemen heißt es? Die Peitschriemen, die waren nicht nur aus Leder, sondern die hatten zwischendurch auch eiserne Hacken. Jetzt kannst du mir vorstellen, wie so ein starker Soldat mit voller Wucht gegen diesen Rücken schlägt und dann zieht. Ich will euch das nicht mehr ausmalen. Aber das ist quasi der Rücken von Jesus dann in diesem Kreuz und dieses hoch und runter, hoch und runter. Das war selbst eine Qual. Jesus sitzt also auf seinem Thron vom König und er wird auch begraben wie ein König bei einem Grab von einem reichen Mann. Jesus wird zum Spott als König gemacht. Und die Menschen merkten aber nicht, dass sie ihn dadurch wirklich zum König gemacht haben. Zum König der Herzen. Dieser Akt von dieser Intronisation von Jesus auf diesen Thron hat so eine Macht, dass Menschenleben bis heute verändern kann. Das muss ich mir mal vorstellen. Und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieses Geschenk war nicht billig. Das ist keine billige Gnade. Jesus musste Mensch werden. Er erniedrigte quasi sein göttliches Wesen. Er wurde ein Diener der Menschen. Er wurde verraten von seinen eigenen Leuten. Er wurde auch von seinen eigenen Jüngern und Familie verlassen. Er wurde für Unrecht verurteilt vom Hohepriester und Staatsverwalter. Er starb am Kreuz, einer der schlimmsten Foltermöglichkeiten und Methoden von damals. Er erlitt seelische Schmerzen, körperliche Schmerzen von Auspeitschung, geschlagen, gespuckt, gekreuzigt. Und vor allem musste er jetzt diese Trennung erleben vom Vater, die er noch nie erlebt hat. Am Kreuz könnte man sagen, dass die Gottheit für eine kurze Zeit zerschlagen wurde. Jesus setzte wortwörtlich alles ins Spiel, wirklich alles ins Spiel, damit du heute von diesem Kelch trinken kannst. Zurück zur Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Zurück aber zu dieser Nacht, wo dieser Hof am Verbrennen war. Der alte Mann, der neben diesem Hof wohnte, sieht, dass das Hof am Verbrennen war und rennt dorthin und sieht der damalige junge Hofbesitzer. Und er war am Fluchen und am Schreien, während sein Hof gebrannt hat. Und er sagte, junger Mann, du bist eigentlich noch voll jung und hast noch eine lange Zukunft vor dir. Lass uns einen Deal machen. Ich weiß, du hast es so als Wutausdruck gemacht. Ich sage das Volk, dass ich es gewesen bin. Ich habe ja sowieso nicht lange zu leben, sodass du nicht verurteilt wirst. Somit wurde dieser alte Mann verurteilt, weil er die Schuld von jemand anderem getragen hat. Und so wie in dieser Geschichte war auch Jesus der Unschuldige, der unsere Schuld getragen hat. Also, am Kreuz sehen wir meiner Meinung nach die größten Widersprüche der Geschichte. Der das Leben ist, stirbt. Der unschuldig ist, wird verurteilt. Der göttlich ist, fühlt sich von Gott verlassen. Jesus tritt genau in den Widerspruch hinein, der eigentlich unser Leben beschreibt. Wir wollten ohne Gott leben und haben damit den Tod gewählt. Wir wollten unseren eigenen Weg gehen und wir sind selber verloren gegangen. Wie der verlorene Sohn. Wir wollten frei sein und sind doch gebunden. Und Jesus kommt und kehrt alles um. Er nimmt unser Tod und gibt uns Leben. Er nimmt unsere Schuld und gibt dir Freiheit. Er nimmt unsere Trennung von Gott und bringt uns zurück zum Vater. Und die Frage jetzt zum Schluss ist, ich glaube nicht mehr, was Jesus getan hat. Das ist eigentlich klar. Die Frage ist, was machst du damit? Was machst du damit? Du kannst das hören und einfach so weiterleben und weitergehen deinen Lebensweg. So tun, als hätte es nichts mit dir zu tun. Persönlich. Oder du lässt es an dich ranwirken. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wenn diese Story, wenn diese Geschichte stimmt, was Jesus getan hat, wenn das stimmt, dann geht es hier nicht um irgendeine Geschichte. Dann geht es wirklich nicht um irgendeine Geschichte, sondern es geht um dich. Es geht um dein Leben, es geht um deine Richtung des Lebens und das, was am Ende wirklich zählt. Jesus hat den ganzen Widerspruch getragen, nicht damit du irgendwie so eine Art so beeindruckt bist, was er getan hat, sondern damit du zurückkommst. Zurück zum Leben. Für das, was du eigentlich geschaffen worden bist, schlussendlich zurück zu Gott. Das war, was Jesus wollte. Amen.